Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Herr, sei mir gnädig, auf dass ich erzähle all deinen Preis, dass ich fröhlich sei über deine Hilfe. Wir wollen beten. Herr, ich danke dir, dass du in unserer Mitte bist. Du hast versprochen, wo zwei oder drei versammelt sind in deinem Namen, bist du mitten unter ihnen. Und nun lass es doch den Letzten merken, dass wir es mit dir zu tun haben. Und gib doch das Wunder, dass wenn dein Wort gepredigt und gelesen wird, du mit den Herzen und Gewissen sprichst. Herr, zwischen dir und uns ist immer so viel zu klären. Du kennst alle Schuld, mit der wir dich betrübt haben. Wir legen sie dir hin. Decke sie zu mit deinem Blute. Und kehre jetzt bei uns ein in unser Herz. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Nimm ganz, o Gott, zum Tempel ein, mein Herz hier in der Zeit, und lass es deine Wohnung sein in alle Ewigkeit. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift aus dem 4. Kapitel des 2. Korintherbriefs. Ist nun unser Evangelium verdeckt? So ist sie in denen verdeckt, die verloren werden. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesum Christum, dass er sei doch Herr. Wir aber eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der da hieß, das Licht aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung von der Erkenntnis der Klarheit Gottes im Angesichte Jesu Christi. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir fahren fort in der Besprechung der Geschichte von der Bekehrung des späteren großen Apostel Paulus. Er ist nach Damaskus gekommen als zerschlagener Mann, blind und am Ende seiner Wege, und da sagt der Herr zu einem Mann in Damaskus, einem Christen, geh hin zu diesem Saulus. Und dieser Ananias wehrt sich, Herr, ich weiß, was der deinen Heiligen getan hat. Und nun lesen wir Apostel 9, Vers 15. Der Herr sprach zu Ananias: Geh hin, denn dieser ist mir ein, dieser Saulus, ist mir ein auserwähltes Rüstzeug, dass er meinen Namen tragen soll vor den Völkern und vor den Königen und vor dem Volke Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Ich glaube, wir könnten ruhig ein Boot neben nach draußen schicken und sagen, sie sollen die Klimaanlage ruhig weiterlaufen lassen, nicht? Ich hoffe, das ist durchgekommen. Meine Freunde, vor kurzem ging ich mal durch eine große Autoreparaturwerkstatt. Und da habe ich gestaunt, wie mancherlei und seltsames Werkzeug die Männer dort brauchen. Da stand ich als blutiger Laie fassungslos davor. Immer musste ich fragen, ja, wie wird das denn gehandhabt? Und wozu ist denn das eigentlich da? Und was machen sie mit dem? Seltsames Handwerkszeug. Meine Freunde, in unserem Text heute Morgen ist auch von Handwerkszeug die Rede. Von seltsamem Handwerkszeug. Und zwar von dem Handwerkszeug Gottes. Das kommt uns auf den ersten Augenblick komisch vor. Gott sprach, es werde Licht, eine Wachtlicht, hat er kein Handwerkszeug gehabt. Wieso können wir vom Handwerkszeug Gottes reden? Sehen Sie, der Herr Jesus, der ja Bescheid weiß, besser als wir alle, hat einmal das Wort gesagt: Mein Vater wirket bisher und ich wirke auch. Und da, wo Luther hier wirken übersetzt, Sie wissen, das Neue Testament ist griechisch geschrieben ursprünglich, da steht im griechischen Text ein Wort, das heißt arbeiten. Also das Wort, wissen Sie, was in dem Sprichwort vorkommt, wer die Arbeit kennt, sich nicht drückt und so, nicht? Das ist das Wort, was vorkommt in dem Gleichnis von den Arbeitern, richtig, Arbeiter im Weinberg. Geh hin in mein Weinberg und arbeite. Mein Vater arbeitet bisher und ich arbeite auch, sagt Jesus. Der Vater aller Dinge und der Mensch gewordene Sohn sind also Arbeiter. Man sollte beinahe mal fragen, ob ihr eine Gewerkschaft ist, wo sie bereits angeschlossen haben. Nicht? Sind Arbeiter. Und wenn sie Arbeiter sind, so steht es in der Bibel, dann brauchen sie auch Handwerkszeug. In unserem Text spricht der erhöhte Sohn Gottes, der Herr Jesus, davon, dass er ein erlesenes Handwerkszeug habe. Dieser Saulus ist mir ein auserwähltes. Ich muss hier eine kleine Bemerkung machen. Luther sagt Rüstzeug. Dieses Wort haben wir im Deutschen nicht mehr, nicht? Sehen Sie, da ist eine Bibelrevision fällig. Im Griechischen steht hier wirklich das Wort für Handwerkszeug. Das Handwerkszeug Jesu Christi, es ist dabei, meine Freunde, genau wie in der Autowerkstatt. Es ist ein eigenartiges Handwerkszeug, das er braucht. Und er gebraucht es in seltsamer Weise. Kurz, das wollen wir heute Morgen mal besprechen. Ich überschreibe den Text und die Predigt: Jesus und sein Handwerkszeug. Ich lese den Text nochmal. Der Herr sprach zu Ananias: Gehe hin, dieser Saulus ist mir ein auserwähltes Handwerkszeug, dass er meinen Namen trage vor den Heiden und Königen und vor den Kindern von Israel. Und ich will ihm zeigen, wie viel er leiden soll um meines Namens willen. Jesus und sein Handwerkszeug. Ich habe wie üblich drei Teile. Erstens, Jesus hat ein seltsames Handwerkszeug. Und ich will von vornherein sagen, inwiefern das Handwerkszeug meines Heilandes seltsam ist. Er hat sich das denkbar schlechteste Werkzeug ausgesucht. Das denkbar schlechteste Werkzeug. Sehen Sie, jeder Arbeiter sieht doch zu, dass er möglichst gutes Handwerkszeug kriegt. Ich habe in meinem Leben hier und dann auch als Arbeiter gearbeitet, nicht wahr? Zum Beispiel, also im Ersten Weltkrieg, lange her, ja. Wenn wir Gräben ausheben mussten, und da war immer, wenn es losging, eine Riesenklopperei um die griffigste Hacke und den schärfsten Spaten und die beste Schaufel. Jeder wollte möglichst gutes Handwerkszeug haben. Nun, das ist doch klar. Und darum ist es verblüffend, dass es bei Gott anders ist. Gott sucht sich schlechteste Handwerkszeug aus. Wenn Sie mal den Anfang des Lukas-Evangeliums lesen, dann sehen Sie, wie der Herr Jesus anfing, die Engel einzusetzen, seine himmlischen Boten. Also Engel, bitte stellen Sie nicht deine Putschen vor ins Nachthemd und so mit Flügelchen am... Also Engel sind die gewaltigen Helden Gottes. Und am Anfang des Lukas-Evangeliums setzt doch Herr, um sein Reich zu bauen, er will sein Reich bauen, als Werkzeuge seine Engel ein. Ja, meine Freunde, warum macht er nicht mit Engeln weiter? Ich denke, Engel wäre ein richtiges Handwerkszeug in der Hand des lebendigen Gottes. Denken Sie, wenn hier der Engel Michael stünde, der am Schluss der Weltzeit die Kämpfe Gottes kämpft. Das wäre anders als so ein dämlicher Pfarrer Busch, nicht? Der Engel Michael hier stände, wenn statt Jugenddiakon oder Engel Gabriel und Raphael die Sache des Reiches Gottes trieben. Und das ist merkwürdig. Gott zieht seine Engel zurück und nimmt als Werkzeuge Menschen. Jesus beruft Jünger und macht sie zu Werkzeugen, Fischer und Zöllner. Und bis zu diesem Tage sucht er Menschen als seine Werkzeuge. Jetzt bitte schalten Sie richtig. Ich denke jetzt gar nicht an Pfarrer. Es ist keiner hier in der Kirche und im Übertragungssaal, den Jesus nicht als sein Werkzeug benutzen möchte. Was ist das für Werkzeug? In der Bibel steht, und das ist Wahrheit, die Erfahrung zeigt, dass unser Herz böse ist von Jugend auf. Und wie schwach sind wir, was kriegen wir hin? Stark sind wir nur, wenn es heißt, zu sündigen und dem Willen Gottes zu widerstreben. Dann werden wir einmal stark. Was sind wir für Werkzeuge? Und der Herr Jesus erwählt sich also so Menschen als Werkzeuge. Was muss ihm am Menschen liegen? Also einen Moment überlegen. Was muss ihm am Menschen liegen? Dass er sich drauf kapriziert, sein Reich zu bauen mit Bösen und Schwachen und nur im sündigen, starken Menschen. Aber nun, meine Freunde, ist hier nicht allgemein in unserem Text die Rede, dass Jesus Menschen als Werkzeuge benutzen will, um sein Reich zu bauen, sondern ist von einem bestimmten Menschen die Rede. Von Saulus. Dieser Saulus also war besonders ungeeignet. Er war ein überzeugter Feind Jesu Christi. Ein überzeugter Feind des Evangeliums. Er hat mit einem fanatischen Hass alles verfolgt, was nach Christentum roch. Er hat die Gemeinde Jesu verfolgt und getötet. Es klebte Blut an seinen Händen. Und nun sagt der Herr zu einem kleinen, lieben Christen in Damaskus, Ananias, geh hin in die und die Straße, in das Haus, da ist der Saulus. Der soll mein Werkzeug werden. Ananias entsetzt sich. Herr, der hat sich so versündigt. Der kann unmöglich dein Werkzeug sein. Und da sagt der Herr, geh hin. Gerade dieser ist mir sogar ein auserwähltes Werkzeug. Gerade dieser. Meine Freunde, das ist ein Gesetz im Reiche Gottes. Was nichts ist, das macht Gott zu etwas. Was untauglich ist, das macht er tauglich. Gerade dieser. Lassen Sie uns einen Moment mal bei dem Saulus stehen bleiben. Das ist eine interessante Sache. Sehen Sie, wir sind es gewohnt, von sehr vielen Darlegungen zu denken, dass der Saulus ein besonders geeignetes Werkzeug Jesu war. Er war klug, große Gabe, Dummheit, diesen schrecklichen Beigabe. Er war gebildet, das ist auch was wert. Wenn man nicht bloß eine Bildung aus der Bildzeitung bezogen hat und vom Fernsehen, sondern mal ein Buch gelesen hat, das ist fantastisch. Aber das ist eine seltene Angelegenheit. Der Mann, der war gebildet. Und er war energisch. Das ist auch was wert, ne? Ich wünsche meinen Boys manchmal ein bisschen Energie im Leibe, ne? Na, also. Energisch war er, ne? Und er kannte, und da war er mir sogar über, er kannte das Englisch seiner Zeit fließend sprechen, das ist Griechisch, nicht? Hellenistische Griechisch war das Englisch der damaligen Zeit. Er konnte durch die ganze Welt reisen, er konnte sich verständlich machen. Und dann war er ein Großer in Israel, als in jungen Jahren toll Karriere gemacht im Hohen Rat. Und da hat man uns immer gesagt, der ist besonders geeignet und das ist schön und gut. Aber meine Freunde, man kann es auch anders ansehen. Ich glaube, er war völlig ungeeignet. Abgesehen davon, dass er ein Feind Jesu Christi war. Saulus war kein Redner. Seine Feinde sagen von ihm, so steht in der Bibel, seine Rede ist verächtlich. Er stammelt ja. Saulus war kein großer Redner, der Paulus. Und in Athen haben sie ihn ausgelacht und ihm deutlich gemacht, deine Bildung reicht nicht aus, um in Athen vor den Weisen der Zeit anzutreten, um mit dem Gebildeten zu diskutieren. Dazu reicht's nicht. Und umgekehrt sagt sein Kollege Petrus, er habe Briefe geschrieben, sieht den zweiten Petrusbrief, er habe Briefe geschrieben, die seien sehr schwer verständlich und sehr missverständlich. Und er, Petrus, muss das noch einmal klarstellen, was da gesagt sei, nicht? Den einen war er zu hoch und dann aber hat es doch wieder nicht ganz gereicht. Und außerdem war er ein Mann, der kaum mit sich fertig wurde. Er hat von schweren inneren Anfechtungen gesprochen. Er nennt sie ein Pfahl im Fleisch. Worin sie bestehen, weiß ich nicht. Aber das verstehe ich, dass der Mann mit sich kaum fertig wurde. Werden Sie mit sich fertig? Saulus auch nicht, dieser Paulus. Nein, er muss schon sagen, er ist denkbar ungeeignet Werkzeug Jesu Christi sein. Und gerade diesen macht Jesus zu seinem auserwählten Werkzeug. Gerade diesen. Verstehen? Wenn da oben ein Junge steht, der eben ein Pipi sagen kann, er soll das mal andrehen, diese Maschine. Geh sie an. So, Dankeschön. Heute ist also so warm, dass tatsächlich trotzdem einige. Gut. Und nun muss ich darauf hinweisen, dass hier sogar ein entzückendes Wortspiel, so kann ich es nennen, steht. Der Herr sagt, er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Das heißt, der Herr hat ihn erwählt. Es geschieht im Reiche Gottes nichts, es kommt keiner zum Glauben und es wird keiner Leiter oder Helfer, wenn der Herr ihn nicht erwählt hat. Die ewige Erwählung, dieses Wunder. Aber man kann dieses Wort, das im Griechischen für erwählt hier steht, auch anders übersetzen. Es heißt auch erlesen. Erlesenes Porzellan, nicht? Das heißt was ganz besonders Kostbares. Und nun sagt der Herr zu Ananias, denken Sie, dieser Saulus, an dessen Händen Blut klebt, den du mit Recht verachtest, der mit Schuld beladen ist, den mach ich zum erlesenen Werkzeug. Und er hat's getan. Meine Freunde, spüren Sie, wie nah uns das angeht? Das Ungeeignete macht dieser Herr, der am Kreuze hing und dessen Blut reinigt, der auferstanden ist und dessen Geist neu macht, das Ungeeignete macht er zum erlesenen Werkzeug. Es sitzen hier Leute, die haben von Jesus gehört. Ist keiner hier, der nicht im Geist mal unter seinem Kreuze stand. Und es sind viele hier, die glauben von Herzen an ihn und gehören ihm. Ja, es sind Menschen, die wissen, er hat mich angenommen. Aber sie stehen nicht im Dienste Jesu. Sie sind nicht Werkzeuge. Die stehen ihm nicht zur Verfügung. Das ist ein Elend unserer Kirche, dass er lauter besoldete Funktionäre hat, wo die Zeugen Jesu ihm dienen sollten. Was tun Sie für Jesus, frage ich Sie. Sind Sie schon sein Werkzeug? Und da sagen Sie, ja, also, ich bin eigentlich nicht geeignet. Wie sollte ich das sein? Soll ich irgendwo seinen Namen bezeugen oder wie? Ich weiß nicht. Ich bin nicht geeignet. Haben Sie ganz recht. Ist keiner von uns geeignet. Ist keiner von uns geeignet. Aber das ist die Pointe dieser Geschichte. Was ungeeignet ist, das macht er zum erlesenen Werkzeug. Was nichts ist, das macht er zu einem Apostel Paulus, der die Welt bewegt. Und jetzt sage ich noch einmal, er will jeden von uns als Werkzeug haben. Das ist ein letzter Schritt der Bekehrung, dass man sich ihm zur Verfügung stellt. Aber ich muss zum Zweiten kommen. Jesus und seine Werkzeuge. Ich sagte, er hat die denkbar schlechtesten Werkzeuge. Er hat wunderliche Werkzeuge. Und nun kommt das Zweite. Wie Jesus seine Werkzeuge gebraucht. Wie braucht er sie? Das sagte er zum Ananias. Dieser Saulus ist mir ein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Völker und Könige. Das ist merkwürdig. Das ist wieder merkwürdig. Hier ist alles so, dass ich immer staunen kann. Sehen Sie, wenn ich der Jesus gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, dieser Saulus ist mir ein erlesenes Werkzeug, dass er Menschenherzen bekehrt. Sagt Jesus nicht. Warum sagt er es nicht? Das soll er doch. Sehen Sie, das kann niemand. Das kann nur der Geist Gottes. Menschenherzen bekehren. Das kann niemand. Oder ich würde denken, dass der Herr Jesus sagt, dieser Saulus soll Menschen und die Welt von ihrer Sünde überführen. Das halte ich für furchtbar wichtig. Das sagt der Herr nicht. Auch das kann niemand, das kann nur der Geist Gottes. Der Herr sagt auch nicht, dieser Saulus soll mal jetzt eine machtvolle Kirche aufbauen. Ist ja schließlich auch geworden, nicht? Denken Sie mal, wie mächtig die Kirchen heute sind, nicht? Junge, 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 Junge. Da kann ich jeden Tag nur staunen. Regierungen jetzt Vertreter der Kirche haben, um bei Personalbesetzungen ein entscheidendes Wort zu reden. Hat der Herr nicht gesagt, Saulus, der soll mir eine machtvolle Kirche aufbauen? Hat er nicht gesagt. Wissen Sie warum? Weil eine machtvolle Kirche mit Einfluss dem Teufel eingefallen ist und nicht eine Erfindung Gottes ist. Er soll meinen Namen tragen vor Völker und Könige. So drückt es der Herr aus. Er soll unter Einsatz seines Lebens den Namen Jesu bekannt machen. Das ist die Aufgabe der Zeugen. Das ist die Aufgabe der Zeugen. Ich bekam diese Woche einen Brief, der hat mich schrecklich zerschmettert, wo mir ein gebildeter junger Mann schreibt, er wäre früher hier gewesen. Hier dann Glauben verloren, hier dann verloren, endgültig verloren. Erst bei Albert Schweitzer hat er wieder gefunden. Diese primitive Art, wie sie die Leute hier journalistisch fertig machen, so in der Preislage. Und dann habe ich lange überlegt, wenn er recht hat. Dann habe ich gedacht, ja, es tut mir leid, Leute, ich habe nichts anderes, als was ich hier verkündige. Hier, dieses Wort, ich habe nichts anderes. Und Saulus hatte auch nichts anderes, dass er meinen Namen trage vor Völker und Könige. Den Namen Jesus tragen. Wir haben nichts anderes, auch keine andere Aufgabe, als den Namen Jesus der Welt zu sagen und zu sagen, es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name der Welt gegeben, darin sie kann errettet werden als der Name Jesus. Merkwürdiger Ausdruck, er soll meinen Namen tragen, also wie in Händen den Namen und so vor die Nationen gehen. Es fiel mir ein Bild ein, so ein Werkzeug Jesu soll sein wie ein Schiff, wo am Bugen, am Heck und auf allen Mastenfähnlein flattern, auf denen nur der Name Jesus steht. Und so soll er in die Völkerwelt hineinfahren. Ich glaube, der große Dichter Terstegen hat es verstanden, was das heißt. In Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nicht zu lesen. Meine Freunde, wir sind keine Apostel. Ihr seid keine Apostel, ich auch nicht. Aber so ein Schifflein sollten wir doch sein, wo an allen Masten Fähnlein flattern mit dem Namen Jesus, nicht? Weißt man an der Arbeitsstelle, wo du stehst, Freund, und da müssen sie 2 Jahre auch hinterkommen, dass du so ein bisschen christlich bist? Er soll meinen Namen tragen vor die Welt. Nur den Namen Jesus, welch eine Macht, lassen wir es eben sagen, muss doch in dem Namen Jesus sein. Wenn der Name Jesus ausgesprochen wird, ist er selber da. Der auferstandene und erhöhte Herr, der wiederkommen wird, ist er da. Und meine Freunde, ihm ist alles geschenkt, was unser Herz braucht. Er ist die Tür zum Leben. Ich bin die Tür, sagt er, so jemand durch mich eingeht, der wird selig werden. Er ist der hohe Priester, ich brauche keine weiteren Priester, der mich vor Gott versöhnt. Er ist das Opfer, auf dem alle meine Schuld liegt. Er ist der gute Hirte, der sein Volk sammelt. Er ist der Stille, der die Verzweifelten aufstehen heißt und die Traurigen tröstet und die Betrübten die Tränen abwischt. Er ist der Starke, vor dem die Dämonen weichen müssen. Der Name Jesus, ein festes Schloss, der Gerechte läuft dahin und wird beschirmt. Ach, wer kann das aussagen, was im Namen Jesus alles geschenkt ist? Und das ist die Aufgabe der Werkzeuge Jesu, diesen Namen der Welt zu sagen. Und ich sage noch einmal, der Herr Jesus will sie dazu haben. Es ist keiner hier, den er nicht haben will. Wir können jetzt weggehen und sagen, wann langweilige Predigt, eine schöne Predigt, irgendwas. Das haben Sie gar nicht begriffen. Wenn Sie weggehen, sollen Sie sich fragen, was habe ich für Jesus getan? Nichts. Er will mich als Werkzeug haben. Stehe ich ihm zur Verfügung? Darf ich ihm, dass keine Missverständnisse gibt, nicht? Es kann ein Pastor sein und ist nicht Werkzeug Jesu. Und es kann eine schlichte Hausfrau sein, ist Werkzeug Jesu. Das hat mit dem Beruf gar nichts zu tun. Ist Ihnen das deutlich? Und noch ein drittes kurz. Jesus und seine Werkzeuge sind merkwürdige Werkzeuge. Und wie er sie gebraucht. Und jetzt möchte ich Sie zum Schluss darauf hinweisen, wie Jesus seine Werkzeuge behandelt. Wie Jesus seine Werkzeuge behandelt. Sehen Sie, im letzten Jahr des Krieges, da wurde Essen immer leerer. Ich durfte nicht mehr reisen nach auswärts. So hatte ich nur abends in Kellern Bibelstunden. Und tagsüber hatte ich viel Zeit. Und die habe ich benutzt, um viel in meinem kleinen Garten zu arbeiten. Am Schluss ging eine Bombe rein, die ganzen schönen Kulturen flogen in die Luft. Aber es war trotzdem schön. Und wenn ich dann müde war, dann warf ich Sand, so sind die Männer Sandwerkzeug hin und ging Kaffee trinken. Dann sagte meine Frau, du sei doch so gut und nimm das Werkzeug mit rein, das rostet dir sonst ein. Brauchst du sehen, die kluge Frau haben, ne? Sie hatte recht. Werkzeug will gut behandelt werden. Nicht? Werkzeug will gut behandelt werden, das weiß jeder. Damit fängt, glaube ich, ein Lehrer so bei einem Schlosser an, das Werkzeug gut behandeln. Wie behandelt der Herr Jesus sein Werkzeug? Oh, ich kann Ihnen sagen, gut, möchte ich auch sein Werkzeug sein. Ich bin auch kein Apostel, aber sein Werkzeug, nicht? Und die Leiter möchten Werkzeuge Jesu sein. Wie behandelt uns der Herr? Oh, gut, sind ja menschliche Werkzeuge. Er füllt sie mit den Gütern seines Hauses. Er ist bei ihnen alle Tage. Sie bekommen das Wasser des Lebens und das Brot des Lebens. Er schenkt ihnen voll ein. Also da könnte ich 7 Predigten drüber halten, wie gut der Herr Jesus seine Werkzeuge behandelt. Und das ist ja völlig klar. Aber, und das ist das dritte Mal, dass wir uns verwundern müssen, hier steht nun, ich will diesem auserwählten Werkzeug Saulus zeigen, wie viel er leiden muss. Um meines Namens willen. Ja, das ist ja fürchterlich. Das ist ja fürchterlich. Das sieht ja aus, als wenn Jesus seine Werkzeuge schlecht behandelt. Und das ist auch wahr. Jeder Handwerker zeichnet sein Werkzeug. Schreibt vielleicht seinen Namen drauf oder so, nicht? Die Schippen, die ich brauchte, die Spaten, da stand ein Bus drauf. Und der Herr zeichnet seine Werkzeuge auch mit dem Zeichen des Kreuzes. Wir haben einen Herrn, der am Kreuz hing. Wir haben einen Herrn, der am Kreuz hing. Lieben Freunde, alle Stellvertreter Jesu Christi, ob sie Päpste, Apostel oder sowas sein sollen, sollen sich erstmal kreuzigen lassen. Wir haben einen Herrn, der am Kreuz hing, und alle, die seine Werkzeuge sind, bekommen das Zeichen des Kreuzes. Wie viel er leiden muss. Durch Leiden macht der Herr Jesus seine Werkzeuge brauchbar. Eine Sense muss geschliffen werden, sonst schneidet sie nicht. Stumpfes Werkzeug ist wertlos. Jesus macht seine Werkzeuge durch Leiden scharf. Das können äußere Leiden sein. Wer Jesu Werkzeug ist, kommt in Konflikte. Davon kann Ihnen jeder Leiter kleine Geschichten erzählen. Denken Sie mal, welche Konflikte unsere Christen in China, in der DDR, in Russland sind. Was für Gewissensentscheidungen dauernd gefällt werden, das Leiden. Aber glauben Sie, hier werden die Werkzeuge brauchbar. Und es kann inwendiges Leiden sein. Werkzeuge Jesu, Sie müssen lernen, was dem Liedvers ist, den ich Ihnen bis zur Ermüdung einhämmern will. Liebe, zieh mich in dein Stern, lass mit dir gekreuzigt sein, was dein Reich nicht kann erben, das ist kein Kinderspiel, dass man seinen alten Menschen mit Jesus in den Tod gibt. Machen Sie doch ein Christentum als Hobby. Mit Jesus leben heißt mit Jesus sterben seiner alten Natur. So werden die Werkzeuge brauchbar. Ach, meine Freunde, ich möchte darüber nicht viel sagen. Jesus sagt, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden soll. Er wird es uns auch zeigen, wenn wir nur mal erst ihm zur Verfügung stehen wollen als Werkzeuge. Nun wollen wir beten. Herr, unser Heiland, greife doch in die Schar hinein hier und hol dir Menschen heraus, die du brauchst, dass dein Reich gebaut wird. Schiebe auf die Seite alle unsere Widerstände, wie du sie bei Saulus beiseite geschoben hast, und mach uns zu gesegneten Leuten. Herr, wir haben nur ein Leben. Gib, dass ein Leben ist, das Frucht in die Ewigkeit mitbringt. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Liede 391 den 5. Vers singen. 391 Vers 5.
Thank you.
nach dem Segen aus Anhang 16, den zweiten Vers singen, du gingst durch Jesu, unser Haupt, durch Leiden, Himmel an. Nun werden wir noch einmal stille. Unser Vater, der du bist im Himmel, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, also auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.
Amen.